D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt. Was Piloten und Flughafenpersonal am Boden leisten. Warum Stalin die riesige Kamtschatka-Krabbe umsiedelte und wie türkische Schlepper an der Grenze zu Griechenland arbeiten.
Am Frankfurter Flughafen streikt das Bodenpersonal und legt den Flugverkehr lahm. Bis zu 70% mehr Gehalt wollen die Kollegen angeblich. Da muss die Frage erlaubt sein, sind die das überhaupt wert? Wir wollen wissen, wie kompliziert und schwierig die Aufgaben des Bodenpersonals tatsächlich sind. Was passiert vom Moment der Landung bis zu dem Augenblick, wo wir Passagiere das Flugzeug wieder verlassen können? Horst Kleuser ist Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk und Luftfahrtexperte. Herr Kleuser, nehmen wir unseren imaginären D-Radio Wissenflug 2012, der ist gerade in diesem Moment gelandet. Die Reifen setzen auf, es quietscht, der sogenannte Touchdown. Wer übernimmt ab jetzt die Regie?
Jedenfalls nicht mehr die Flugsicherung. Die hat den Flug in der Luft betreut. Jetzt ist die Vorfeldkontrolle dran, respektive die Fluglotsen am Boden. Und jetzt spielt der eigentliche Tower, den wir ja immer für ein Symbol des Flughafens halten, die große Rolle. Denn dort sitzen gar nicht die Flugsicherungsleute, die den Luftraum beobachten. Die können sonst wo sitzen. Die Radaranlagen sind ja auch nicht direkt am Flughafen aufgestellt. Sondern da sind die Leute mit Ferngläsern zum Teil, aber auch mit Kameras unterstützt. Und die beobachten genau, was auf dem Boden passiert. Ein Flughafen besteht ja nicht nur aus einer einzigen Start- und Landebahn, sondern da sind ja auch Verbindungsstrecken, da sind solche Strecken, auf denen die Flugzeuge rollen, um ihre Startposition einzunehmen. Und wenn sie gelandet sind, dann müssen sie möglichst bald auch die Landebahn wieder frei machen. Und dies alles koordinieren die Vorfeldlotsen. Sie machen das im Kontakt mit den Piloten und sagen denen, du kannst jetzt links oder rechts abbiegen. Da sind natürlich Nummernbezeichnungen, die kennen die Piloten und wissen das wie Verkehrsschilder zu lesen. Aber es gibt auch die berühmten Follow-Me-Cars, das sind diese schwarz-gelb karierten kleinen Autos, manchmal auch so in Busgröße, manchmal haben die auch Blinkschilder hinten dran und die fahren dann vor den Flugzeugen her, wirklich wie ein Lotse und positionieren das Flugzeug, wo es hinrollen soll. Das kann entweder eine sogenannte Vorfeldposition sein, das mögen wir Passagiere gar nicht, dann müssen wir nämlich noch mit dem Bus ins Terminal fahren, oder es ist eben genau die Stelle am Terminal, wo dieser Fluggast steigt, dieser Saugrüssel, der uns Passagiere aufnimmt, dann freigehalten wird für ihren Flug.
Wie gut kann sich denn der Pilot am Boden orientieren? Rückspiegel gibt's keinen, eine Heckscheibe auch nicht?
Nee, also er sitzt ja vor allen Dingen in den ganz großen Flugzeugen. Gehen wir mal auf den Jumbojet oder die neue A380 Airbus, das größte Passagierflugzeug der Welt, sehr, sehr hoch. Mit einem Haus verglichen, vielleicht im vierten oder fünften Stockwerk. Vor sich noch die Nase, wo das Wetterradar drin ist. Und er kann im Grunde schon an der Seite nicht den Boden sehen und über die Nasenspitze hinaus auch nicht. Das heißt, vielleicht fängt die Sicht vor ihm erst in 15, 20 Metern an. Davor ist es blind. Nur sind die Flughäfen natürlich auch großzügig gebaut. Also solange er auf der Runway ist, dürfte da nichts passieren. Aber sobald er in den Bereich kommt, wo die Versorgungsfahrzeuge sind, es wird ja gecatert. In 40 Minuten soll das Flugzeug ja wieder geputzt sein und vollgetankt und mit all dem für den nächsten Flug ausgerüstet. Da sind so viele Fahrzeuge, auch die Tankfahrzeuge, da muss schon genau jongliert werden. Und das macht der Vorfeldlotse. Wenn das Follow-Me-Car dann abgebogen ist, steht meistens direkt unterhalb des Terminals, steht dann ein Lotse, der hat dann diese großen, das sieht manchmal aus wie überdimensionale Tischtennisschläger und winkt mit kreuzförmigen Bewegungen den Piloten auf einer Linie, die ist vorgezeichnet und die kann er tatsächlich aus dem Cockpit auch einhalten mit seinem Fahrwerk in die Position, wo er dann anhält.
Sind die Vorfeldlotsen nur die, die tatsächlich draußen stehen oder nennen sich die Kollegen im Tower auch Vorfeldlotsen?
Das sind auch Vorfeldlotsen, denn all das, was auf dem Boden passiert, ist ihre Verantwortung, ist ihre Aufgabe. Sie ist gewiss nicht gering. Es ist auch eine große Verantwortung. Es hat auch in der Vergangenheit Flugzeugunglücke gegeben, dann nämlich, wenn man nicht aufgepasst hat, wenn eine Bahn nicht frei war, ein anderes Flugzeug rollte vielleicht zum Start, ein anderes war noch nicht von der Bahn. Und wenn sich nur die Flügelspitzen berühren, die Flügel sind bekanntlich ja gefüllt mit Kerosin, das sind die Tanks der Flugzeuge, dann kann es zu fürchterlichen Katastrophen kommen. Also die Aufgabe ist nicht ohne, aber ich vergleiche das mal mit anderen Bereichen im Verkehr. Der Busfahrer, der hinter sich 40 Schulkinder von A nach B fährt, hat eine ähnliche Verantwortung.
Im Flugzeug müssen wir ja so lange sitzen bleiben, bis das Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat. Wer entscheidet und vor allen Dingen, wann tut er das eigentlich, zu welchem Gate das Flugzeug dann tatsächlich kommt?
Das ist auch die Koordination in Absprache mit den Fluggesellschaften. Denken wir an die großen Flughäfen, beispielsweise Frankfurt, das ist ja jetzt der Bestreikte, da hat die Lufthansa ganz eigene Terminals. Die werden dann von der Lufthansa auch bestückt, möglichst so, dass Umsteigeverbindungen unkompliziert sind für die Gäste, die dann gar nicht erst groß aus dem Terminal hinaus müssen. Ansonsten ist es die Aufgabe der Flughafengesellschaften, für vielleicht Airlines, die nur ein- oder zweimal in der Woche eine Verbindung nach Frankfurt haben, diese zuzuweisen. Das erfährt sowohl der Pilot, aber auch natürlich in Kombination mit dem Vorfeldlotsen. Und diese Absprache zwischen Flughafen, Fluggesellschaft, Pilot und Vorfeldlotsen, die muss natürlich genau stimmen, denn sonst gibt es ein heilloses Durcheinander, nicht zuletzt auch für die Passagiere.
Das heißt, man könnte sagen, der Pilot ist, wenn er gelandet ist, im Prinzip blind und das Bodenpersonal ist der Blindenhund, der ihm bei der Orientierung hilft.
Naja, ist ein drastisches Bild. Ein Pilot würde sich wahrscheinlich nicht gerne sagen lassen, er sei blind im Cockpit. Er hat natürlich Möglichkeiten, er kann rausschauen, aber der Blick ist eingeschränkt. Und ein Flugzeug ist ja obendrein ein sehr breites Gefährt. Also so ein Airbus, ich habe ihn eben zitiert, kann bis zu 70 Metern Spannweite haben. Das heißt, es muss auch links und rechts passen. Und dies alles müssen die Vorfeldlotsen natürlich im Auge haben, damit sie Wege wählen, die für das Flugzeug und die Passagiere nicht gefährlich sind.
Wer hat die Verantwortung für das Flugzeug, wenn es gelandet ist? Ist es dann am Ende immer noch der Pilot oder sind es die Vorfeldlotsen?
Die letzte Verantwortung hat natürlich in jedem Fall der Pilot. Er ist derjenige, der vorne bremsen und lenken kann und lenken muss natürlich, aber er ist dringend angewiesen. Das ist ein Team wie in der Luftfahrt überhaupt. Kein Pilot kann heute irgendeinen weltweiten Flughafen ohne die Flugsicherung ansteuern und ist er erstmal gelandet, ist er auf die Lotsen angewiesen. Also insofern ist das schon eine Symbiose der verschiedenen Tätigkeiten. Ob die Verantwortung, und das ist jetzt wohl der Knackpunkt auch der Tarifverhandlung, ob die Verantwortung entsprechend vergütet ist, da gehen offensichtlich die Meinungen zwischen Fraport, der Flughafengesellschaft und den Lotsen weit auseinander.
70% mehr Gehalt, Sie haben vorhin den Vergleich zum Busfahrer gebracht, man stelle sich vor, Busfahrer wollen 70% mehr Gehalt, das wäre einer Kommune gegenüber schwer vermittelbar. Wie passt Ihre Einschätzung nach diese Forderung zur Komplexität der vorhandenen Aufgaben des Bodenpersonals?
Na, jetzt wage ich mich auf dünnes Eis. Aber ich muss tatsächlich sagen, die Gehälter, die im Bereich der Flugsicherheit bezahlt werden, und da beziehe ich die Piloten ausdrücklich mich ein, die eine große Verantwortung haben für den Flug, für die Sicherheit des Flugzeuges, wie übrigens auch die technischen Kontrolleure, die dafür sorgen, dass Flugzeuge immer auf dem tollsten Stand sind. Wir möchten ja nicht, dass in 7.000 oder 10.000 Meter Höhe plötzlich ein Triebwerk runterfällt oder versagt. Das heißt, an jeder Position im Flugverkehr sind wichtige Menschen, hoch ausgebildete Menschen erforderlich. Die Piloten verdienen sehr viel Geld. Wir haben im vergangenen Jahr die Tarifauseinandersetzungen der Flugsicherungslotsen erlebt. Das sind diejenigen, die den Flugverkehr auf den verschiedenen Ebenen über Deutschland steuern und die große Aufgaben und Verantwortung haben. Denken Sie auch nur an die Vulkanausbrüche. Da sind die im Fokus gewesen. Und die Flugfeldlotsen und die Vorfeldlotsen nicht minder. Aber ob deren Gehälter in die Größenordnung steigen müssen, sagen wir mal, die weit über einem durchschnittlichen Professoren Gehalt liegen. Das sollen andere entscheiden.
Das Beste aus den Wissensnachrichten.
70 Milliarden Spermien und 22 Milliarden Korallenembryos. All das vom Great Barrier Reef haben australische Wissenschaftler eingefroren. Die Proben sollen als Samenbank für das Meeresriff dienen, um es vielleicht eines Tages zu erneuern. Ziel ist, eine genetische Reserve der Korallenarten zu erstellen. Das Riff ist bedroht durch Klimawandel, Verschmutzung, Baumaßnahmen und Wirbelstürme. Die Forscher sind sich sicher, dass es im Riff nie wieder eine so große genetische Vielfalt wie heute geben wird. Sie wollen deshalb so viel wie möglich davon retten. Angelegt wird die Samenbank im Zoo von Dubbo am Rand der australischen Wüste im Outback. Das Great Barrier Reef wurde von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Mit 400 Korallenarten, 1500 verschiedenen Fischen und 4000 Weichtieren wie Muscheln und Schnecken bildet es ein einzigartiges Ökosystem.
Aufklärung allein hilft nicht, wenn man die Vorurteile gegenüber psychisch kranken Menschen abbauen will. Dieser Meinung ist Georg Schomerus von der Universität Greifswald, der sich mit dem Thema Schizophrenie beschäftigt. Der Mediziner sagte hier bei D-Radio Wissen, in der Vergangenheit sei oft versucht worden, durch Berichte über die biologischen Ursachen der Schizophrenie zu erreichen, dass Betroffene in der Gesellschaft besser akzeptiert würden. Die Stigmatisierung habe dadurch aber nicht abgenommen. Nur weil Menschen mehr über eine Krankheit wüssten, mache sie das nicht toleranter. Sinnvoller ist es laut Schomerus, die Menschen in persönlichen Kontakt zu Betroffenen zu bringen, da das die Haltung am stärksten verändere. Vor allem Schulprojekte seien hilfreich, da bei Jugendlichen früh das Verständnis geweckt werden könne, dass schizophrene Menschen ein ganz normales Leben führten.
Eine Stadt in Himmelblau. Das wünscht sich die Regierung des indischen Bundesstaats Westbengalen für ihre Hauptstadt Kalkutta. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, werden dort öffentliche Gebäude, Brücken, Geländer und vieles mehr künftig in Blau gestrichen. Auch die Besitzer von Privathäusern seien dazu angehalten, sich an die Farbgebung zu halten. Der Grund? Die Stadtführung müsse sich von der kommunistischen Ära in Rot abgrenzen. Im vergangenen Frühjahr waren die Kommunisten nach 34 Jahren abgewählt worden. Nun müsse die Regierung beweisen, dass es bergauf gehe. Die Kosten der Färbung 12 Millionen Dollar. Doch nicht jeder sei zufrieden mit der Idee. Die Zeitung The Calcutta Telegraph schreibe zum Beispiel ironisch, das Blau werde bestimmt gegen Verschmutzung, eine chaotische Gesundheitsversorgung und schlechte Infrastruktur helfen.
Lust auf mehr? Das gibt's auf deradiowissen.de.
Anfang der 90er Jahre haben norwegische Fischer komische Lebewesen aus ihren Netzen gezogen. Riesige Krabben, viel größer als sonst, fast 1 Meter waren die zum Teil groß. Mit stacheligen Panzern und 6 langen Beinen. Zuerst hat man gedacht, das ist irgendwas Genmanipuliertes oder Atomverseuchtes, bis irgendjemand diese Killerkrabbe erkannt hat. Eigentlich gibt es sie nur tausende Kilometer entfernt im Nordpazifik rund um die russische Halbinsel Kamtschatka. Wie die Riesenkrebse nach Norwegen gekommen sind, darüber wollen wir jetzt mit dem Diplombiologen Mario Ludwig sprechen. Ab heute, übrigens immer um 9:15 mittwochs, in unserer neuen Serie Das Tiergespräch. Herr Ludwig, haben Sie denn so eine Krabbe schon mal live gesehen?
Nein, ich habe sie noch nicht live gesehen. Ich habe sie auch noch nicht auf einem Teller gesehen, aber ich habe sie natürlich schon in diversen Filmen gesehen. Also das sind wirklich riesige Krebse. Die haben zwar einen relativ kleinen Körper, aber sie haben eine Beinspannweite, die geht bis zu 1,80 Meter und sie können also ein Gewicht von bis zu 10 Kilogramm erreichen. Also die sehen ein bisschen so aus wie eine gigantische, überdimensionale Spinne.
Und wie sind die jetzt vom Nordpazifik nach Norwegen gekommen? Das ist ja schon eine ganz schöne Strecke.
Ja, genau. Und da war ein einziger Mensch eigentlich dafür verantwortlich, und zwar ein Mensch, den wir alle kennen. Das war der sowjetische Diktator Josef Stalin. Hm? Stalin, der hatte nämlich schon in den 30er Jahren die Idee, diese Kamtschatka-Krabben oder Königskrabben aus dem Nordpazifik in die Barentssee zu bringen und da genauer gesagt in die Bucht von Murmansk.
Also die gibt's da immer und er hat sie dann quasi verbreitet.
Er hat sie dann, also es gab ja auch einen ganz plausiblen Grund für diese Krebsumsiedlung. Also das Gebiet um Murmansk, das war damals, um es sagen wir mal vorsichtig auszudrücken, eine strukturarme Region. Mhm. Und man wollte dann diese Riesenkrebse dort ansiedeln, damit die wirklich von Hungersnöten gebeutelte Bevölkerung, aber auch die Truppen, die dort relativ reichlich stationiert waren, denen wollte man eine neue Nahrungsquelle bieten. Und dann hat man in den 60er Jahren eben wirklich in ganz großem Stil Kamtschatka-Krabben aus dem Nordpazifik in die Buchten von Murmansk gebracht und dort ausgesetzt.
Aber das ist ja immer noch weit nach Norwegen.
Das ist immer noch weit, aber man muss sich überlegen, die haben sich in ihrer neuen Heimat sehr wohl gefühlt und haben sich wirklich dann sofort prächtig vermehrt. Man muss wissen, die haben relativ viele Nachkommen, also das Weibchen einer Königskrabbe, das legt so zwischen 400.000 und 500.000 Eier, das ist natürlich eine ganze Menge.
Ja, das kann man so sagen.
Und natürliche Feinde hatten die auch nicht zu fürchten in ihrer neuen Heimat und dann haben die sich also relativ schnell nach Westen, aber auch nach Osten ausgebreitet und 1990 hat dann Stalins letzte Armee, so werden diese Krebse von den Norwegern gern bezeichnet, hat die dann das Nordkap umrundet und ist dann bis zur Nordspitze der Lofoten vorgedrungen. Und heute rechnet man, dass in norwegischen Gewässern, so etwa 10 Millionen dieser Kamtschatka-Krabben zu Hause sind.
Wie finden denn die Norweger den Zuwachs in ihren heimischen Gewässern? Gut, weil da so viel dran ist oder eher nicht so gut?
Also am Anfang fanden sie das furchtbar, weil diese Krabben, die haben ihnen zunächst mal die Netze zerrissen. Sie haben auch die Schnüre von den Anglern mit ihren Scheren abgeschnitten und dann, was besonders unverschämt war, sie haben also auch noch die Köder von den Fangleinen gefressen. Aber die norwegischen Fischer, die waren ja auch nicht blöd, die haben also relativ zügig erkannt, dass also das nicht vermeintliche Schädlinge sind, sondern dass da auch eine sehr hübsche Einnahmequelle nach Norwegen eingewandert ist, weil Kamtschatka-Krabben, die sind vor allem in Asien eine unglaublich begehrte Delikatesse. Also der Geschmack, ich habe es noch nie gegessen, der soll irgendwo so zwischen Hummer und Garnele liegen. Und ich habe mal geguckt, in einem sehr bekannten Feinschmeckerjournal, da steht, das weiße Fleisch der Krebse ist von feiner Textur, hat eine nussige, leichte Süße und delikate Meeresnoten. Klingt doch schön.
Ich bin begeistert. Ja. Was kostet denn so eine Kamtschatka-Krabbe? Kann man da richtig viel Geld mit verdienen?
Da kann man richtig Kohle mitmachen. Also wenn die also jetzt auf einem Teller in einem Restaurant in Tokio landet, dann muss man da als Kunde bis zu 400 Euro berappen. Also das war ein richtiger Segen für Norwegens Fischerei. Und ist klar, bei den Preisen, also 70% des Fangs, die gehen nach Japan, 25% in die EU und in der EU vor allem nach Deutschland und nach Belgien. Also wir Deutsche sind auch Königskrabbenesser.
Kann es denn grundsätzlich auch diesbezüglich zu einer Überfischung kommen? Wenn jetzt alle sagen, ja hier die Königskrabbe ist ja das Nonplusultra.
Ja, da hat also aber die norwegische Regierung eigentlich schon vorgesorgt. Die hat also nur 200 Fischern eine Fanglizenz erteilt und es gibt ganz, ganz strenge Regeln. Es dürfen nur männliche Krebse gefangen werden und die müssen, das wird dann ausgemessen, einen Panzerdurchschnitt von mindestens 13 Zentimeter haben.
Woran erkennt man denn, dass so eine Riesenkrabbe ein Männchen ist, weil sie keine Schleifchen im Haar hat oder woran?
Nein, das kann man einfach am Abdomen, das ja unter den Panzer geklappt ist, erkennen. Das sieht man mit einem Blick. Wenn das breit ist, ist es ein Weibchen. Wenn es schmal ist, ist es ein Männchen. Und die Weibchen, die müssen auch tatsächlich wieder ins Meer zurückgeworfen werden. Und man hat also auch eine jährliche Fangquote gemacht und hat die auf 300.000 Exemplare pro Jahr beschränkt.
Und die Riesenkrabbe wird auch touristisch genutzt, oder?
Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Also der norwegische Tourismus, die Tourismusindustrie, die hat also gesagt, mit Kamtschatka-Krabben, da kann man auch ein paar Euro verdienen. Und da werden jetzt sogenannte Erlebnistouren angeboten. Und das Motto heißt Monsterkrabbenjagd im Nordmeer. Und das ist manchmal sogar noch inklusive Tauchgang. Und diese Touren, die erfreuen sich also bei Norwegen-Besuchern eigentlich immer größerer Beliebtheit.
Gibt's denn auch Schattenseiten, was diese Krabbe angeht?
Ja, das wird also relativ kontrovers diskutiert. Es kommt immer auf die unterschiedlichen Interessenslagen eigentlich auch an, ob diese, sagen wir, russischen Einwanderung jetzt wirklich auch einen negativen Einfluss auf die Meeresfauna dieser norwegischen Küstengewässer hat. Also zum Beispiel Umweltschutzorganisationen wie der WWF, die sagen ganz klar, also diese Kamtschatka-Krabben, die müssen rigoros bekämpft werden, die müssen gefangen werden, weil die befürchten einfach, dass diese Massen von Riesenkrabben, dass die wirklich einen ökologischen Kahlschlag auf dem Meeresboden machen, weil ernährungstechnisch gesehen sind das also echte Allrounder, möchte ich mal sagen. Also die fressen nicht nur Seesterne, Seeigel und Muscheln, sondern die fressen eigentlich wirklich alles, was ihnen vor die Scheren kommt.
Ah, quasi das Schwein des Meeres.
Das Meerschwein, fast genau. Und die norwegischen Wissenschaftler, die haben da eine ganz andere Meinung. Die sagen, also diese Riesenkrabben, die hausen ja schon seit über 15 Jahren bei uns in den Gewässern und eigentlich ist das Ökosystem doch eigentlich ganz gut mit ihnen bisher zurechtgekommen. Und das will man jetzt aber klären. Also die norwegische Regierung, die hat jetzt ein rund 600.000 Euro teures Forschungsprojekt aufgelegt und da soll also geklärt werden, wie die Auswirkungen dieser Kamtschatka-Krabben also gegenwärtig sind, aber auch wie die in der Zukunft sein werden.
Wenn die auch so anpassungsfähig sind, wie Sie eben gesagt haben, glauben Sie, dass sich die Riesenkrabben weiter verbreiten und vielleicht auch bei uns in der Nordsee sein könnten?
Ja, das wird also in der Wissenschaft auch überaus kontrovers und auch ganz heftig diskutiert. Also die meisten deutschen und die norwegischen Wissenschaftler, die sagen, nee, also wir glauben nicht, dass diese Monsterkrabben noch viel weiter in Richtung Süden marschieren. Aber die russischen Forscher und da zum Beispiel der Juri Orlov, das war also einer der Forscher, die da 1960 ganz maßgeblich an dieser Krabbenumsiedlung beteiligt waren, der glaubt, dass es also durchaus möglich ist, dass die Kamtschatka-Krabben, also wie gesagt, eines Tages den Badegästen der deutschen Nordseeinseln begegnen oder vielleicht sogar die spanische Küste erreichen.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Netzreporter.
Schöner shoppen mit Indoor-Navis im Einkaufscenter. Kaufhäuser und Supermärkte sind die Labyrinthe der Gegenwart. Besonders die großen Megastores und Hypermärkte. Einmal hin und alles drin. Auf der Suche nach Marmelade irrt man dort vorbei an Milchprodukten, Teigwaren und Dosengemüse. Das Tolle daran, auf den Umwegen entdeckt man zahllose Produkte, die man zwar eigentlich gar nicht braucht, aber trotzdem kauft. Selbst der Rückweg zur Kasse wird in diesen gigantischen Labyrinthen oft zum Elchtest für den Orientierungssinn. Aber Rettung naht, natürlich aus dem Netz. Einkaufsnavis sollen König-Kunde zukünftig geradewegs zu attraktiven Angeboten lotsen. Ganz unkompliziert per Smartphone-App. Das Einkaufsnavi des österreichischen Startups Wood Apples soll nun Händler und Käufer gleichermaßen ans Ziel führen. Direkt und ökonomisch. Ein großer Betreiber von Einkaufscentern konnte mittlerweile als Kooperationspartner gewonnen werden. Im Liliencenter in Wiesbaden kann man sich schon vom Navi leiten lassen. Berlin, Bamberg und Duisburg sollen folgen.
An der Gemüsetheke biegen Sie links ein.
Beim Betreten des Centers gibt man ganz einfach Einkaufswünsche in die App ein. Dann wird man zu den passenden Läden oder Regalen geschleust.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Allerdings birgt das Einkaufsnavi auch Gefahren. Ob Ladenbesitzer es tatsächlich mögen, wenn wir bald mit gebanntem Blick aufs Smartphone durch die Regale steuern? Ganz blind für die breite Produktpalette, die man uns so liebevoll in den Weg gebaut hat? Aber auch den elektrisierten Käufern drohen Konsequenzen. Forscher fürchten eine endgültige Verödung des Orientierungssinns. Können wir zukünftig den Weg zu Briefkasten, Bäcker oder Baumarkt nur noch mit gezücktem Smartphone bewältigen? Oder gar das Grab von Oma Liesel nur noch mit GPS ermitteln? Und sollte uns das Navi mal in die Irre leiten, stehen wir statt an der Kasse plötzlich im Wald.
In 2,5 Kilometern bitte wenden.
Dann bleibt nur noch eine Hoffnung. Dass wenigstens die Kompass-App funktioniert. Und damit zurück ins Netz.
1.000 Euro für einen Platz im Kofferraum. Das ist der inoffizielle Schleppertarif an der türkisch-griechischen Grenze zur Europäischen Union. Dabei sind es übrigens weniger die Türken, die unbedingt drüber nach Europa wollen. Es sind vor allem afrikanische und irakische Flüchtlinge. Griechenland rüstet auf und will alles tun, um die Schlepperei zu verhindern. 11 Kilometer Zaun sind schon aufgebaut. Hunderte Soldaten mit Nachtsichtgeräten sollen aufpassen. Und trotzdem finden die Schlepper für 1.000 Euro immer wieder ein Loch im Zaun. Dank Korruption. Luise Samann berichtet.
Die Schlepper sollten wissen, dass ihnen dieser Weg nun versperrt wird. Aus den Worten von Christos Papoutsis klang so etwas wie Schadenfreude, als er den Baubeginn des Grenzzauns verkündete, der Griechenland und die Türkei bald voneinander trennen soll. Das Leben der Schlepper, fuhr der Minister für Bürgerschutz in Athen fort, wird schon bald sehr viel komplizierter werden. Auf der anderen Seite der Grenze im Norden der Türkei zündet sich einer dieser Schlepper gelangweilt die nächste Zigarette an, als er das hört. Nacht für Nacht hockt der kleine drahtige Typ im grünen Parker in den Wäldern an der griechisch-türkischen Grenze, wartet dicht an einen Baum gepresst auf den einen günstigen Augenblick. 600 Flüchtlinge hat er in seiner besten Nacht auf einmal nach Griechenland geschafft. Tausende in den letzten Jahren.
Ich bin seit 4 Jahren in diesem Geschäft. In diesen 4 Jahren habe ich unvorstellbar viel Geld verdient. Außerdem mag ich den Adrenalinkick. Für mich ist das wie ein Hobby.
Der Schlepper, nennen wir ihn Ali, sitzt in einem verqualmten Café in der Nähe der Grenze. Er hat den Treffpunkt mit der lauten Musik ausgesucht, in dem die Gäste in kleinen, abgetrennten Logen sitzen. Eigentlich kommen vor allem türkische Pärchen hierher, um ungestört Händchen halten zu können. Aber auch für Ali ist der Ort perfekt. Mit Bedacht hat er eine Loge genau gegenüber der Eingangstür gewählt. Wenn zwischen 2 Liedern die Lautsprecher schweigen, verstummt auch er. Tippt dann hektisch auf einem seiner 3 Handys herum. Sein Geschäft, erklärt Ali zwischen 2 Zigarettenzügen, läuft gut. Gerade jetzt, wo die arabische Welt Kopf steht. Nacht für Nacht kommen Illegale in Kleinlastern wie Tomatenkisten übereinander gestapelt bei ihm an.
Die Wagen kommen hier gegen 1 Uhr nachts an und um 2 sind wir dann an der Grenze. Um diese Zeit, morgens zwischen 2 und 4, ist der Mensch am unaufmerksamsten, egal ob er ein Soldat oder ein Offizier ist. Das ist die Zeit, wenn wir die Grenze überqueren.
Und wenn doch mal einer zu aufmerksam ist, helfen ein paar Hunderter. Ali grinst zufrieden. Dann kramt er ein 4. Handy aus der Jackentasche. Auf verwackelten Fotos warten da ein paar junge Afrikaner in Shorts und T-Shirts durch knietiefes Wasser. Das, erklärt Ali, ist der Grenzfluss Evros, der einen Großteil der fast 200 Kilometer langen Grenze zwischen Griechenland und der Türkei ausmacht. Das 11 Kilometer lange Stück Landgrenze, das die Griechen mit ihrem Zaun nun schließen wollen, interessiert die Schlepper ohnehin nicht.
Unser Geschäft funktioniert eigentlich mit kleinen Schlauchbooten. Aber bei gutem Wetter geht das Wasser nur bis zu den Knien oder bis zur Hüfte. Dann kann man auch Hand in Hand durch den Grenzfluss waten.
Natürlich kentert immer mal wieder ein Schlauchboot oder eine Strömung reißt einen Flüchtling mit. Das ist Mist, brummt Ali. Denn tote Flüchtlinge bringen kein Geld. Zwischen 200 und 600 Euro kassiert er für jeden Illegalen, den er lebend auf griechischem Boden schafft. Geld vom Big Boss in Istanbul. Dort wird das Geschäft mit den Flüchtlingen koordiniert.
Man muss sich das wie ein Großmarkt vorstellen, auf dem das Gemüse von den unterschiedlichsten Feldern zusammenkommt. So ein Ort ist Istanbul. Und so wie das Gemüse werden die Flüchtlinge dort gesammelt und dann von dort hier in die Grenzstädte geschickt. Und wir bringen sie dann rüber.
Aus einem solchen Ort kommt Ali selbst. Edirne im äußersten Norden der Türkei ist ein unauffälliges Städtchen. Doch in den letzten Jahren machte Edirne Schlagzeilen. Es ist die Provinz, von der aus die meisten illegalen Einwanderer die Grenze nach Griechenland überqueren. Das Thema steht deswegen ganz oben auf der Tagesordnung von Gökhan Sözer, dem Provinzgouverneur von Edirne.
Das Flüchtlingsproblem ist ein Problem für das ganze Land. Wir kämpfen hart gegen den Schmuggel und den illegalen Grenzverkehr. Wir haben Stützpunkte in der Grenzregion, Patrouillen zu Fuß und im Auto, Thermalbildkamera, Nachtsichtgeräte. Wir kontrollieren durchgängig.
22.500 Illegale wurden so im Jahr 2011 noch auf türkischer Seite abgefangen. Gökhan Sözer streicht sich stolz über den Schnauzer. Schlepper Ali jedoch lacht ein verrauchtes Lachen in seiner Kaffeeloge, wenn er von den Anstrengungen des Gouverneurs hört. Und noch mehr freut es ihn, dass die Nachbarn Türkei und Griechenland seit Jahren daran scheitern, ihre Grenzkontrollen gemeinsam zu koordinieren.
Als ich 600 Leute auf einmal rübergebracht habe, stand ich bei niedrigem Wasserstand auf der einen Flussseite und die griechischen Polizisten auf der anderen. Ich habe die Flüchtlinge losgeschickt und die Griechen haben einfach nur gerufen, sie sollen da bleiben. Die dürfen ja nicht schießen und nix. Außerdem gehört die Hälfte des Flusses der Türkei. Von den 600, die ich rübergeschickt habe, konnten sie vielleicht 200 abfangen. Aber 400 sind entkommen.
Ein guter Schnitt. Ali nickt zufrieden. Was mit denen passiert, die gefasst werden? Ob er von den griechischen Lagern gehört hat, in denen die Flüchtlinge auf engstem Raum zusammengepfercht sitzen, monatelang? Ali zuckt mit den Schultern. Sein Job ist es, seine Kunden auf griechischen Boden zu bringen. Und daran wird ihn auch ein griechischer Grenzzaun für 5,5 Millionen Euro nicht hindern.
Sogar wenn sie hier die gesamte NATO stationieren, sogar wenn sie an der gesamten Grenze Soldaten aufstellen, sie könnten das Schleppen nicht stoppen. Die Flüchtlinge aus Irak, Tunesien oder woher auch immer sie kommen, wenn sie zurückgeschickt werden, kommen sie morgen wieder oder übermorgen. In diesem Geschäft steckt warmes Geld, süßes Geld.
D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt.